Wir wollen lesen heute Abend von Matthäus Kapitel 7. Aber zuerst eine Stelle, die mir gerade eingefallen ist. Ich möchte sozusagen meine eigene Losung heute Abend vorlesen für euch. Weißt du, kennt das Kinderlied? Lies deine Losung, bet jeden Tag. So, geht es so etwa? Das ist irgendwie die geistliche Bibel-Lotto jedes Jahr, was die Losung ist. Aber wenn ich eine Losung erwählen würde für euch, hier ist die, Philipper Kapitel 1 und Vers 7, gehört eigentlich zum Thema heute Abend. Und dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig auf den Tag Christi seid, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Das ist mein aufrichtiger Wunsch für euch, für dieses Jahr, für die Zukunft. Wir sehen hier die Notwendigkeit zu beurteilen, zu prüfen, zu beurteilen, zu wählen das Vorzüglichere. Und das ist das Thema in Matthäus Kapitel 7 heute Abend. Matthäus Kapitel 7, lesen wir zusammen das ganze Kapitel. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maße ihr messt, wird euch gemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem eigenen Augen nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, denn der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, siehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebet nicht das Heilige den Hunden. Werfet auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bitten würde, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bitten würde, ihm eine Schlange geben wird? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater in den Himmel, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen? Also bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel. Und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wie urteilen wir? Am ersten Abend, oder eigentlich im Kapitel 5, die ersten drei Abenden, redeten wir eigentlich darüber, wie wir unser eigenes Leben beurteilen. Wir haben begonnen mit Seligpreisungen, eigentlich Jesu Urteil, sein königlicher Urteilsspruch über Menschen und wie sie leben. Menschen, deren Leben gekennzeichnet ist von Armut im Geist, Trauern über Missstände in ihrem Leben, in der Gemeinde und in der Welt, Sanftmut, diese anderen Charaktereigenschaften, die so Christusähnlich sind, Ausdruck des Wesens Gottes in einem Menschen. Menschen, die so leben, der Urteil des großen Königs ist glückselig. Und dann redet er zu uns über unser Leben. Und wir beginnen anhand einer vollständigen Erklärung des Gesetzes, unser Leben anzuschauen. Und nicht nur das, was wir tun mit unseren Händen und unseren Körpern, sondern das, und was wir sagen mit unseren Lippen, sondern das, was in uns ist. Ein reines Herz wird seinen Ausdruck finden in unserem Tun. Mord ist eine sehr arge Sünde, aber Mordabsichten sind genauso sündhaftig. Und Hass, Zorn im Herzen, lieblose Worte ebenso. Gott hasst nicht nur die Frucht, die ausgewachsene, reife Frucht der Gesetzlosigkeit. Er hasst selbst die Wurzel in unserem Herzen. Und so Gottes Bergpredigt oder Jesu Bergpredigt hilft uns, unser eigenes Leben zu beurteilen. Und gestern Abend haben wir gesehen, dass wir nicht nur unser eigenes Leben beurteilen anhand dessen, was Jesus sagt. Wir sollen dessen bewusst sein, dass wir jede Minute beurteilt werden von einem unsichtbaren Wesen. Der Prüfstein des Charakters ist, wie man lebt im Verborgenen, wie man lebt in der Finsternis, wenn niemand sonst sieht. Ich werde nie vergessen, als junger Mann, Peggy und ich waren in einem Jüngerschaftsprogramm in Kalifornien. Wir hatten kein Geld. Wir haben ein Haus auf ein Haus aufgepasst für Säulen in einer Versammlung, die auf die Weg waren im Ausland. Namenhafte Älteste in einer Gemeinde. Natürlich seine Bücherei, seine Regale interessierten mich sehr. Ich schaute die unscheinbaren Bücher an und dahinter den kleinen Propheten, wisst ihr, was ich fand? Die grausamste Pornografie, die ich bisher gesehen hatte. In dem Haus eines Ältesten, hinter den kleinen Propheten, wo niemand schaut. Aber der Mann lebt nicht nur vor einer Gemeinde, nicht nur vor seiner Familie. Dieser Mann lebt vor Gott, ob er dem bewusst ist oder nicht. Gott schaute jede Seite mit an. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, wir leben vor einem Vater, der im Verborgenen sieht. Besonders aber, wenn es geht um die Ausübung unserer Religion. Üben wir Religion aus, unsere religiöse Praktiken aus, um andere Christen und religiöse Menschen zu beeindrucken? Eigentlich sollen wir irgendwie. Kapitel 5 sagt, wir sollen unsere Gerechtigkeiten praktizieren vor den Menschen. Wieso? Damit sie den Vater verherrlichen. Nicht uns. Aber wenn wir eine religiöse Maske anziehen, und das ist, was ein Heuchler ist, ein Maskenträger, wenn wir eine religiöse Maske anziehen und wir tun, als ob wir so fromm sind, vergessen wir ja nicht, dass wir einen Vater haben im Verborgenen. Und wenn wir das tun, um Anerkennung bei Menschen zu haben, haben wir unseren Lohn dahin. Wir leben aber auch im Hinblick auf sich unsichtbare Wirklichkeiten, verborgene Wirklichkeiten. Ein kommendes Reich, ein Reich, das in seiner endgültigen Form noch nicht da ist. Ein Reich, wo Jesus Christus, wo Gerechtigkeit verkörpert, regieren wird in dieser Welt. Das Reich ist noch nicht sichtbar. Aber zu beten, uns danach zu sehnen und danach zu leben im Hinblick auf dieses Reich, das ist Christentum. Wir leben im Hinblick auf eine unsichtbare Anlagemöglichkeit im Himmel, wo wir unsere Schätze investieren wollen, nicht auf Erden, wo Diebe und Rost und Motten das verderben, was wir erworben haben mit dem Schweiß unseres Angesichts. Nein, wir wollen unsere Schätze investieren an einem Ort, wo es keine Diebe, Motten und Rost gibt. Wir wollen leben im Hinblick auf unsichtbare Wirklichkeiten. Wir wollen arbeiten und nicht wie die Heiden, die trachten nach Besitz und Güter zu überleben. Nein, wir haben einen himmlischen Vater, der weiß, was wir brauchen. Wir leben im Hinblick auf einen unsichtbaren Vater, dessen Reich wir an der Arbeitsstelle suchen sollen, nach dessen Gerechtigkeit wir trachten sollen, auch in dem Alltagsleben. Und er wird uns alles hinzufügen, was wir brauchen. Er versprach das. Aber das ist eine unsichtbare Wirklichkeit. Und unser Leben wird beurteilt nach diesen Grundsätzen. So, wir beurteilen unser eigenes Leben, Kapitel 5. Wir werden von einem Unsichtbaren im Verborgenen beurteilt. Er sieht auch im Verborgenen. Und das lässt eine wesentliche Frage übrig. Wie beurteilen wir? Wie beurteilen wir andere Menschen? Und das ist das Thema von Kapitel 7. Der Lieblingsvers von vielen, die die Bergpredigt angeblich lieben, ist Kapitel 7, Vers 1. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Unglaublich, wie viele gottlose Leute, die nichts übrig haben für Jesus Christus, diesen Vers kennen. Oh, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ich kann mich an zahllose Gespräche erinnern, wo ich meine Meinung gesagt habe über irgendeine Sünde, sag mal Homosexualität oder irgend sowas in einer Diskussion an der Arbeitsstelle. Und meine gottlose Kollegen sind mit dem Vers gekommen. Richtet nicht. Diesen Bibelvers kennen Sie. Auf dass ihr nicht gerichtet werden. Ist Urteil bilden, auch richten, von anderen Menschen untersagt? Diese Aussage wird erklärt in Kapitel 2, denn, eigentlich wenn du den liest in der Bibel, sollst du immer die Frage stellen, was denn? Denn erläutert, was vorher gesagt wurde. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maße ihr messet, wird euch gemessen werden. Urteil fällen über das Handeln von anderen Menschen ist nicht untersagt. Wir werden hier nur gewarnt, dass wir nach dem gleichen Maßstab gemessen werden, gerichtet werden, mit dem wir selber messen. Irgendwie der Mensch, ein moralisches Wesen, kommt in seinem Denken auf den Holzweg und meint, weil er scharfe Urteile über andere führen kann, sitzt er auf dem Richterstuhl. Er vergisst, dass er eigentlich steht vor der Anklagebank. Römer Kapitel 2 sagt, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, welche solches tun. Sonst würdest du nicht richten. Wenn man verurteilt das Handeln eines Menschen, sagt man mehr oder weniger, Gottes Urteil oder Verurteilung eines solchen Menschen ist gerecht. Und wenn wir so viel zugegeben haben, denkst du, aber dieser Mensch, der du die richtest, die solches tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissen, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Hier dieser hochstehende moralische Mensch, zumindest in seinen Urteilen über andere Menschen, hochstehende moralische Mensch, sollte wissen, dass Gottes Güte, dass seine Langmut, die Tatsache, dass er nicht sofort zuschlägt, uns Zeit und Möglichkeit und Anlass schafft, unser Leben in Ordnung vor ihm zu bringen, Buße zu tun. Und das ist das Argument von Kapitel 7. Leute, vergesst nicht, was wir vorher gelernt haben. Bevor du andere Menschen beurteilst, fange mit dir selber an. Was für einen Charakter, was für ein christliches Leben legen wir an den Tag? Hier haben wir beschrieben, ein bußfertiges Leben, Armut im Geist. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Trauern über die Missstände in meinem Leben. Sanftmut, eine Sanftmut vor Gott, wo ich Gottes Prinzipien und Willen für mein Leben und mein Schicksal als gut akzeptiere aus der Hand Gottes. Und ein Hunger nach Gerechtigkeit. Leute, wenn das unser Leben kennzeichnet, dann sind wir in der Lage zu beurteilen, wie andere Menschen leben. Aber wenn wir nicht bußfertig leben, wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, besonders in der Hinsicht, wo wir beurteilen, pass auf, wir machen nur ein schärferes Gericht für uns selbst. Was lernten wir hier? Beachte hier das Gleichgewicht, die Symmetrie dieser Bergpredigt. Jede Frage hat zwei Seiten, zumindest zwei Seiten. Glückselig die Barmherzigen, wieso? Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein für jeden, der was? Unbarmherzig urteilt, sagt Jakobus. Und so diese Charaktereigenschaften, beschrieben in Kapitel 5, sind fundamental. Sie sind die Grundlage einer gesunden Beurteilung der Handlung anderer Menschen. Pass auf, mit welchem Maßstab du misst, denn mit dem gleichen Maßstab wirst du gemessen werden. Ich kenne manche Gläubigen, wie soll ich das sagen? Eine ihrer häufigsten Aussagen ist, steht er klar? Steht er klar? Sieht er die Dinge genau, wie wir die Dinge sehen? Praktiziert er die Dinge genau, wie wir sie praktizieren? Und ich kenne Geschwister, die sehr scharf ins Gericht mit Andersdenkenden fahren und sehr hart urteilen über Abweichungen von, ja, Christentum nach ihren Vorstellungen zumindest. Ich möchte euch ehrlich sagen, ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Ich weiß, dass wir im endgültigen Sinn nie gerichtet werden, wenn wir glauben an Jesus. Wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir kommen nicht ins Gericht. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Aber unser Leben und Dienst wird doch beurteilt. Nach welchen Prinzipien? Freunde, im Wesentlichen nach den Prinzipien, die wir an den Tag legen, wenn wir über andere Christen reden. Wir bestimmen unser eigenes Gericht. Wir bestimmen unseren eigenen Urteil. Siehst du den Splitter eigentlich, ein kleiner Staubfleck, der irritiert, etwas fast Unsichtbares im Auge deines Nächsten. Siehst du das? Und du möchtest ihm helfen, das zu entfernen. Du kritisierst ihn und siehst nicht, dass du einen 5/8 im eigenen Augen hast. Ich weiß, es ist humorvoll. Aber es ist nichts zum Lachen. Zuerst, beachte das Wort, ziehe zuerst den Balken aus deinem Augen, bevor du beurteilst über das Leben oder den Dienst von anderen Menschen. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Heißt das, dass man nie beurteilen darf? Oh nein, du musst beurteilen. Sonst wirst du das Heilige dem Hund geben. Du wirst Perlen zu Schweinen werfen. Und das ist untersagt. Du musst beurteilen, was ist ein Hund? Für die jüdischen Zuhörer ist offensichtlich etwas Heidnisches, die heidnische Hunde. Jesus selbst hat das Wort benutzt. Für Nicht-Juden. Die unreine Hunde und die Schweine. Man muss beurteilen, sonst wird man das Heilige den Hunden geben und Perlen die Schweine. Ein bisschen Hintergrund. Es ist nicht ungefähr, dass er redet von Hunden hier. Denn das Heilige ist offensichtlich das opfernde Teil des Friedensopfer. Du gehst hin als Judas zum Tempel, du bringst deinen Stier mit, den du gekauft hast oder aufgezogen hast. Der Priester bekommt ein Teil, das Fett und gewisse Organe werden auf dem großen Altar geräuchert und ein ganz großes Stück Fleisch, genug für dich und wahrscheinlich für diese Gesellschaft, wird dir gegeben, du darfst es nach Hause nehmen, du darfst das essen mit deinen Nachbarn und Verwandten an ein Fest feiern am Tisch des Herrn. Wunderbare Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, er bekommt einen Teil. Gemeinschaft mit dem Priester, er bekommt seinen Teil. Gemeinschaft mit dir und deinen geheiligten Verwandten und Bekannten. Der Tisch des Herrn und wir freuen uns gemeinsam sozusagen die Früchte des Altars zusammen zu essen in Gemeinschaft. Aber da bist du unterwegs nach Hause mit deinem Schubkarren voller Fleisch, gell? Und da kommt ein Hund. Und normalerweise würdest du deinem Hund was geben, nicht wahr? Der Hund kommt mit Zunge aus und mit dem Blick in den Augen, ihr kennt den Blick, gell? Als ob die Hunde eine Seele hätten, gell? Vielleicht haben sie eine. Jedenfalls, sie haben keinen Geist. Aber der Hund fasst, als ob er reden kann. Und er schaut den Schubkarren an und er schnüffelt. Und du sagst, ah, du armer Hund, gibst du ihm etwas? Vom Tisch des Herrn? Gibst du ihm das Heilige, was reserviert ist für Gott, seine Priester und seine geheiligten Anbeter? Gibst du das einem Hund? Natürlich nicht. Und genauso wenig gibst du Perlen zu Schweinen. Perlen sind wertvolle, schöne Sachen. Und ein Schwein, es steht da vor seinem Spültrank und er sieht, dass du kommst und die Schweine werden immer aufgeregt und die sind gierige Viecher. Und ganz aufgeregt, hier kommst du mit etwas und er wird mir was geben und du schmeißt die Perle da in seinen Spültrank und er beginnt zu fressen. In der Meinung, es ist Mais. Und erwischt er dann eine Perle. Er wird äußerst enttäuscht sein, dass du eine Perle geworfen hast in seinen Spültrank. Und wenn du nicht aufpasst, übrigens pass auf mit Kindern in der Gegenwart von Schweinen, weil viele Kinder sind gefressen worden von Schweinen. Tatsächlich. Lass dein Kind nie alleine im Stall spielen. Das Schwein wird umkehren. Und die Schweine werden dich zerreißen. Wisst ihr, ein Schwein kann die Schönheit einer Perle, den Wert einer Perle nicht schätzen. Du musst beurteilen. Einen Hund und ein Schwein. So, wie sollen wir diese Verse auslegen? Wie bei so vielen Versen der Bibel, weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher. Ich weiß von zwei Möglichkeiten, die irgendwie im Rahmen der Heiligen Schrift passen. Und ich muss eigentlich sagen, dass beide gefallen mir irgendwie, so ich erzähle von beiden. Ist das euch recht? Zunächst, ich glaube, dass wir eine Aufgabe haben, wenn es um heilige Dinge geht, zu schauen, dass sie nicht zu Unreinen gegeben werden. Ich finde es unter anderem, ich möchte das wirklich sagen, in Ordnung und richtig und nicht eng und nicht Brüdergemeinde-Theologie, was wir erlebt haben, als unsere Brüder uns gebeten haben, die wir nicht in Gemeinschaft hier sind, in dieser Versammlung, mit ihnen zu reden, angesichts der Teilnahme am Brotbrechen. Ich glaube, sie haben eine Verantwortung zu beurteilen, ob dieses heilige Fest richtig gefeiert wird und ob die Teilnehmer tatsächlich geheiligt sind, Heiligen des Herrn, die an diesem Fest teilnehmen können. Das wäre eine Anwendung. Das ist sicherlich nicht die Auslegung, das wäre eine Anwendung. Manche haben gesagt, naja, du musst aufpassen, wie du umgehst mit im Reden über geistliche Dinge. Es gibt Leute in der Welt, die beginnen zu reden von Jesus. Ich denke an eine in Jena, wo ich evangelisiert habe. Und jedes Mal, wo man begonnen hat zu reden von Jesus, hat er die furchtbarsten Schimpfbegriffe und Fluchen und die grausamsten Begriffe benutzt und den Namen des Herrn durch den Dreck gezogen. Wir haben aufgehört, mit ihm zu reden. Wir haben keine Perlen mehr geschmissen zu dem Schwein. In übertragenem Sinn, natürlich. Das wäre eine Möglichkeit, diese Verse anzuwenden. Es gibt eine andere. Denn eigentlich, wenn ich denke an dieses Friedensopfer oder wenn ich denke an Opfern zu dem Herrn überhaupt, ich denke an einige neutestamentliche Bezugnahmen auf Opfern und heiliges Fleisch und so weiter. Zum Beispiel meine Lippen. Gott will die Frucht meiner Lippen. Gott will auch mein Körper. Dass ich meinen Körper ihm darstelle als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Schlachtopfer. So verstehe ich Anbetung neutestamentlich. Ich war irgendwo in der Vorbereitung der Bergpredigt oder im Studium der Bergpredigt vor einiger Zeit, als ich einen besonderen schönen Tag, Vormittag erlebte mit dem Herrn im Wort Gottes. Und die Anbetung war außerordentlich innig und ich hatte wirklich den Eindruck, der Herr hatte zu mir besonders gesprochen. Ich verlochte im Gedanken, ich stieg in mein Auto, einen Besuch zu machen, schaltete den Schlüssel, die Zündung an und fuhr los und das Radio war auf Ö3. Und ich habe den Eindruck, bei dem Lied, das ich hörte, dass ich gerade etwas Heiliges, was Gott geweiht war, zu den Hunden gab. Mein Denken, mein Körper, es kam mir vor, das, was aus dem Kasten kam, besudelt. Es ist unrein. Ich frage mich eigentlich, ob das nicht auch verstanden werden können. Urteile, die wir fällen. Welche Musik hören wir? Ich meine, ich bin nicht so wie manche, dass ich jedes Mal ein Tambourin oder ein Schlagzeug oder irgendwas finde, vermute einen Teufel im Apparat. Aber ich möchte das nicht, gar nicht hier sagen. Aber es gibt Musik und es gibt Musik. Es gibt Literatur und es gibt Literatur. Es gibt Fernsehsendungen und es gibt Fernsehsendungen. Eigentlich glaube ich, dass jeder Christ seine Fernseher in die Hände Gottes geben soll. Glaubst du an die Souveränität Gottes? Geh auf den zweiten Stock deines Wohnhauses, öffne das Fenster und feierlich gib deinen Fernseher in die Hände Gottes. Und wenn er den Fernseher zurückgibt, dann kannst du ihn schauen. Oder eine andere Lösung. Eine andere Lösung, Vorschlag von mir zumindest, es ist nirgends in der Bibel, natürlich den Fernseher ist nirgends in der Bibel. Aber wenn du 3 Stunden betest für jede Stunde Fernschauen, befürworte ich einen Fernseher in dein Haus. Weißt du, manche Christen sagen, du kannst nicht Glied sein in unserer Gemeinde, wenn du einen Fernseher hast. Das geht weit über die Schrift hinaus. Das ist eine Regel von Menschen. Es erinnert mich an die Pharisäer und Schriftgelehrten, so was sagen. Aber die Bibel sagt es anders. Gib das Heilige nicht den Hunden. Beurteile, was du schaust und ob du schaust. Gott behandelt uns hier als Erwachsene sozusagen. Du musst entscheiden, ob das ein Hund ist, ob das ein Schwein ist oder nicht. Ja, du musst entscheiden. Und wenn es geht um Beurteilung, lies Vers 12. Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Oh, das wunderbare Gleichgewicht der Schrift, nicht wahr? Der Abschnitt beginnt mit dem Gericht, das wir über andere Menschen fällen, unsere Urteile über andere. Und was ist das, was unser Urteil über andere Menschen, es ist notwendig zu beurteilen, was ist das, wo wir Gleichgewicht behalten und nicht überhart und scharf und pharisäisch werden? Ein ganz klarer Grundsatz, wenn du andere Menschen beurteilst, alles nun, was immer ihr wollt, dass die Menschen tun sollen, du tu ihnen das Gleiche. Und wenn du so lebst, brauchst du keine Angst wegen den 10 Geboten, dass du sie erfüllst. Leben nach diesem Grundsatz, anders gesagt, das ist, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, Matthäus 22, du wirst das Gesetz und die Propheten erfüllen. Der Rabbi Hillel hat eine ähnliche Aussage gemacht, eigentlich in der Apokryphen, ich habe eine zu nachschauen, ich lese es nicht normalerweise, aber Tobias 4, 15 sagt, was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu. Die Juden haben es so gesagt, okay, das, was von dir verhasst ist, das so handelt nicht gegen anderen. Es ist ein negatives Befehl, okay? Aber Jesus, in Anlehnung auf bestehende Lehre in seiner Zeit, dreht alles um und macht es zu einer positiven Aussage. Nicht, dass wir das unterlassen, was wir nicht von anderen Menschen empfangen wollen. Nein, aktiv, wir wollen das tun, was wir gerne von anderen Menschen empfangen würden. Willst du, dass andere Menschen die Motive hinter deinen Taten kritisieren? Nein. Denn nur Gott kann deine Motive sehen. Unterlasse die Kritik der Beweggründe anderer Menschen, okay? Der Gott in Verborgene, der im Verborgenen sieht, hat die Aufgabe, über Beweggründe zu urteilen. Nicht wir. Dieser Grundsatz ist sehr wichtig. Nehmen wir an, du hattest jemanden, der arbeitet im Haushalt. Du wärst reich. Okay, nur um des Beispiels willen, ich weiß, das ist schwierig für manche von uns vorzustellen, aber du wärst reich. Und du stehst auf um 7 Uhr in der Früh und du willst deinen Tee gekocht haben und dein Frühstück bereit sein und deine Bedingung kommt mit deinen Pantoffeln und da du kommst aus dem Bett und direkt zum Frühstück und alles ist bereit. Du hast deinen Arbeitstag und dann gehst du zum Konzert am Abend, man kommt nach Hause um 12:30 und du erwartest eine Tasse Tee von der gleichen Bedingung Bedienung, bevor du ins Bett gehst. Ich möchte dich fragen, möchtest du aufstehen um 5:30 oder um 6 Uhr, um Tee zu kochen für jemanden, der aufsteht, und dann wieder um Tee zu kochen um 10:30 am Abend? Möchtest du so leben? Nein. Dann fordere das von anderen Menschen nicht. Viele von euch essen diese Philadelphia Cream Cheese, diese Kraft Philadelphia Käse, Weichkäse. Das ist ein Käse von der größten Molkereifirma der Vereinigten Staaten. Weißt du, wie sie die größte Firma wurden? Mr. Kraft behandelte seine Arbeitnehmer nach diesem Grundsatz. Und als die anderen in dem Bereich Chicago im vorigen Jahrhundert die Gewerkschaften organisierten und riesige Streiks haben, die Konkurrenten im ganzen Land lahmlegten, haben Mr. Krafts Angestellten entschieden gegen eine Gewerkschaft, denn sie wurden behandelt nach diesem Grundsatz. Und wenn du behandelt wirst von einem Arbeitgeber nach diesem Grundsatz, du brauchst keine Gewerkschaft. Und so ist er der Größte geworden in den USA. Oh, wenn wir das als Arbeitgeber, als Ehepartner, ich fühle mich jetzt eine Frage gestellt. Bleiben wir bei Arbeitgeber. Lernen würden. Aber gestern Abend habe ich euch eine Hausaufgabe gegeben. Ich habe geredet von einem Exkurs über Gebet eigentlich. In der Struktur scheint es nicht dazu zu gehören. Er hat eine gewisse Formel, er redet über Almosen geben, er redet über Gebet, er redet über Fasten, Fastwort gleich. So viel Ähnlichkeit in der Struktur. Und dann auf einmal beim Gebet weicht er aus. Und wir sehen auf einmal drei Einzelheiten, wird uns vor Augen geführt, über Beurteilen heute Abend. Und auf einmal ein Exkurs über Gebet. Wenn du das liest, mit dem Augen eines rhetorischen Kritikers, passt das nicht in dem Text. So irgendwie fällt auf einmal Themenwechsel, wiederum redet er über Gebet. Was will er hier sagen? Hat jemand darüber nachgedacht? Wie hängen diese zwei Dinge zusammen? Ich kann nicht die Kassette nicht ewig leer laufen, ich muss selber was sagen dann. Ich meine, ihr habt Zeit bis Mitternacht, aber die Kassette hat nicht die Zeit. Wir sollen nicht beten wie die Heiden. Die Heiden beten, benutzen viel Wörter. Die beten lang, weißt du, ein Rosenkranz ist 45 Minuten, Leute. Und die Heiden beten lang und sie wiederholen immer wieder. Und sie hoffen irgendwie durch ihre viele Gebete. In dem Mittelalter haben sie gezählt, wie viele Gebete sie gemacht haben. Und es wird bezahlt für Gebete. Ich habe geredet mit einem ehemaligen Ministranten. Er sagte, er war so schnell, dass er zwischen zwei Priester gearbeitet, wenn Leute Messen bezahlt haben. Und er war so schnell, er war der schnellste in Pinzgau. Er könnte ministrieren für zwei Priester auf einmal und kassierte jeweils einen Schilling dabei. Gell? Und diese Messen werden gesagt und wiederholt gesagt, weil man meint, durch das wiederholte Sagen, weißt du, Gott da oben wird irgendwie sonderlich beeindruckt von dieser ganzen Tätigkeit hier auf der Erde. Heidnisches Gebet. Bete nicht mit vielen Worten, bete nicht mit sinnlosen Wiederholungen, plappert nicht wie die Heiden, die meinen, sie sind vielleicht gehört wegen ihrer Leistungsbeten. Wieso? Denn euer himmlischer Vater weiß, Entschuldigung, was ihr braucht, ehe ihr betet. So betet nicht lange, weißt du, immer wieder wiederholen, lang Gebete. Komisch ist es hier in Kapitel 7, lesen wir sollen bitten und bitten und bitten und suchen und suchen und suchen und anklopfen und anklopfen und anklopfen und nicht aufhören in diesen Dingen und dann werden wir empfangen. Scheinbarer Widerspruch, nicht wahr? Es ist kein Widerspruch. Kapitel 6 wirft die Frage auf, du, wenn der Vater weiß, was ich brauche, ehe ich bete, warum soll ich überhaupt beten? Und das ist die Frage, genau die Frage, die Gott will, dass du stellst. Denn die Frage wird hier beantwortet. In Kapitel 7. Warum beten wir inständig, suchen wir inständig, klopfen wir inständig an? Und was hat das zu tun, mit wie wir anderen beurteilen? Ich habe eine Frage. Wie beurteilst du Gott? Aber wie beurteilst du Gott? Ist er gut? Ist er ein guter Vater? Wie gibt ein guter Vater gute Geschenke? Es war gerade Weihnachten. Oh, Vati, wir gehen ins Spielzeuggeschäft. Vati, oh, das ist fantastisch, ein ferngesteuertes Auto. Ferngesteuertes Auto, das ist das Wahre. Oh, warte mal, Junge, schau mir ein bisschen herum. Oh, Vati, da ist ein ferngesteuertes Flugzeug. Das ist das Wahre. Aber was mit dem Auto? Oh ja, aber das Flugzeug ist fantastisch. Ah, da ist ein Skibob. Das ist gut, ein Skibob. Das ist, was ich brauche zu Weihnachten. Vater, vergiss nicht den Skibob. Aber was mit dem Auto? Ja, das Auto ist gut. Flugzeug auch, aber ein Skibob. Das ist das Wahre. Wir gehen nach Hause. Ein paar Tage später. Vater, hast du das ferngesteuerte Auto gekauft? Auto, ich habe gemeint, du wolltest ein Skibob. Ich weiß, der Skibob ist toll. Wenn du irgendwie zwei Geschenke bringst, das ist schon zum Überlegen. Aber weißt du, das ferngesteuerte Auto, das ist das Wahre. Ein paar Tage vor Weihnachten. Vati, hast du gedacht an das Auto? Vergiss nicht, weißt du, die sind vielleicht ausverkauft, wenn du wartest bis zum letzten Tag. Heiliger Abend, dann geht's los, weißt du, ferngesteuerte Auto. Weißt du, was er gelernt hat? Er lernt etwas, was wir lernen müssen. Der Vater lernt, was der Sohn wirklich will. Wie sehr willst du das Gebet erleben? Du betest einmal dafür und denkst dich dran für 3 Wochen? Willst du das wirklich? Wäre es gut, dass der Vater dir alles gibt, was du bittest? Alles, was du bittest, ist auch nicht gut für dich. Du, wenn ich ihm ein ferngesteuertes Auto, ein ferngesteuertes Flugzeug und ein Skibob geben, dann bleiben für Mathematik und Deutsch und Englisch keine Zeit übrig. Er hat alles und wird verwirrt. Es ist nicht gut, alles zu geben, worum die Leute bitten, aber in dem Prozess des Bittens, in dem Prozess des Suchens, in dem Prozess des Anklopfens, lernst du und lernt der Vater, was du wirklich willst. Und du lernst, was gut ist. Ich habe sogar gestern jemanden gehört, der betete, Vater, wir danken dir, dass du uns nicht alles gegeben hast, was wir gebeten haben. Das ist ein einsichtiges Gebet. Wirklich. Denn im Gebet lernst du, was du brauchst. Paulus betete inständig, dass er geheilt wurde. Wurde nicht geheilt. Er betete und fastete wiederum inständig, dass er geheilt wurde. Wurde nicht geheilt. Und das dritte Mal, er suchte Gottes Angesicht. Wer weiß, wie viele Tage oder wie lang. Und Gott, im Laufe des Betens, in diesem Prozess, hat Gott ihm gesagt, weißt du, Paulus, überleg es mal. Ist meine Gnade nicht genug für dich? Siehst du nicht, wie ich bisher deine Krankheit benutzt habe? Siehst du nicht, welche Nutzen für mein Reich und eigentlich für dein eigenes Leben dabei sind? Wie hat Paulus das gelernt? In dem Prozess des Bittens hat er gelernt zu beurteilen, was gut ist. Und in dem Prozess des Gebets hat er gelernt, zu Gott zu beurteilen, ist er
gut. Er ist der Geber jeder guten Gabe. Das ist sein Charakter. Oder Heide weiß das nicht. Wir wissen das. Zumindest theoretisch. Aber in Erfahrung, in diesem Prozess der Suche nach seinem Willen. So werden wir beurteilen. Und dann lesen wir, dass es notwendig ist, andere Dinge zu beurteilen. Es gibt nicht nur einen Weg im Leben, es gibt den schmalen und den breiten Weg. Es gibt nicht nur gute Propheten, wie wir gelesen haben in Kapitel 5. Ich meine, in Kapitel 5 lesen wir von den Propheten Belohnungen. Es gibt auch hier falsche Propheten. Übrigens, wir wollen andere behandeln, wie wir gerne behandelt wären. Das ist der Gegenstück von dem, was wir hier lernen in der letzten Seligpreisung, wo wir nicht so schön behandelt sind. Es gibt gute Bäume mit guter Frucht und es gibt schlechte Bäume. So zwei Wege, zwei Arten von Propheten, zwei Bäume. Und du musst beurteilen. Auf welchen Weg willst du gehen? Du musst einen Weg durch dieses Leben wählen. Es gibt einen breiten Weg. Freunde, ist es ein religiöses Weg? Der Pharisäer und der Schriftgelehrte sind auf dem breiten Weg, denn sie werden nicht in das Reich der Himmel eingehen. Es ist ein Weg, wo es Platz gibt für jeden Menschen auf dem breiten Weg. Und es gibt einen schmalen Weg. Einen sehr schmalen Weg. Es gibt eine schmale Pforte in das Reich Gottes. Und die schmale Pforte haben wir schon behandelt. Heißt Armut im Geist, Trauern über Sünde, Demütigung vor Gott, Hunger nach Gerechtigkeit. Und das, was drauf fällt, ein lebendiger Glaube. Welches Weg willst du wählen? Den schmalen Weg oder den breiten Weg? Vergiss nicht, was wir hier gelesen haben. Dass wenn deine Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die Pharisäer und Schriftgelehrten, du wirst unmöglich eingehen. Die sind am Holzweg. Nimm den schmalen Weg. Gehe ein auf den schmalen Weg der vorzüglichen Gerechtigkeit. Nicht Gerechtigkeit aufgrund deiner Werke, sondern Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wähle das Leben. Und es gibt gute Propheten, Kapitel 5, es gibt falsche Propheten, Kapitel 6. Und Paulus warnt vor falschen Propheten. Nicht jeder, der kommt in Gottes Name, ist wirklich Gottes Knecht. Nicht jeder, der redet im Namen des Herrn, redet die Wahrheit. Wie wirst du beurteilen? Du musst urteilen einen Propheten. Du musst beurteilen, sagt dieses Kapitel. Und das ist Gottes Botschaft an uns heute Abend. Du musst eine Wahl treffen, wem du zuhörst. Wie wirst du beurteilen? Zunächst, wie das Alte Testament sagt, im 5. Buch Mose, wenn das, was er sagt, nicht eintrifft, ist er ein falscher Prophet. Das sagt mir ganz deutlich, der Volkart Spitzer ist ein falscher Prophet. Er hat falsche Prophezeiungen gelassen, er hat nie Buße getan über diese Dinge. Ganz in den Raum steht immer noch falsche Propheten von diesem Mann. Ich höre ihm nicht zu. Mich interessiert nichts, was dieser Mann sagt. Er ist ein falscher Prophet. Die Schrift sagt, höre ihn nicht. Aber es gibt einen zweiten Weg, einen Propheten zu beurteilen, und das ist beschrieben hier in der Bergpredigt. Du musst sein Leben beurteilen. Äußerlich mag alles stimmen. Schafspelz, ganz schön und weiß, ein Schafspelz, gell? Sieht aus wie ein Christ. Er redet wie ein Christ. Er macht ihre Liebe Wiedergeburt. Er macht die richtige, benutzt die richtige Begriffe. Aber wenn du genau schaust, findest du irgendwo seinen Reißverschluss. Er sieht aus wie ein Schaf, aber inwendig ist er ein Wolf. Wie wirst du den reißenden Wolf erkennen? Das, was er inwendig ist, oh, das ist ein Bergpredigtbegriff, nicht wahr? An seine Früchte werdet ihr erkennen. Das ist, wie ein Prophet beurteilt wird. Welche Früchte bringt sein Leben? Welche Früchte bringt sein Dienst? Lustig, nicht wahr? Wir tun etwas Gutes und wir sagen, ja, das ist natürlich, ich bin gut. Wir tun etwas Schlechtes, oh, eigentlich bin ich nicht so. Das bin ich, ich nicht. Das ist etwa wie ein Baum, der da steht und hat schlechte Frucht auf einem Zweig und sagt, oh, wie ist das passiert? Nein, ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. An ihr Früchte werdet ihr erkennen, wie sie leben, ihr moralisches Leben, ihr Umgang mit Geld, ihr Umgang mit Ruhm. Ihr werdet erkennen, ob sie gute Propheten sind oder schlechte Propheten. Vers 21 muss beurteilen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, das ist religiöse Sprache, gell? Richtige Bekenntnis, wird in das Reich der Himmel eingehen. Es geht wiederum um den Eingang ins Reich Gottes. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Mit Früchten sind nicht bloße schöne Lippenbekenntnisse und großartige Dienstleistungen gemeint. Mit Früchte ist gemeint, das, wie ein Mensch lebt, wie ein Mensch ist. Vergiss nicht, wenn du hier in Kapitel 7 bist, was du in Kapitel 5 gelernt hast. Salz und Licht sein. Und diesen Charakter haben, bezeichnet oder Christus-ähnliche Charakter haben. Hier sind Menschen mit großartiger Leistung. Ich habe noch nicht einen Dämon ausgetrieben. Ich habe noch nicht ein Wunderwerk getan, ausgenommen, dass Leute sich bekehren durch meine Predigt öfters. Das finde ich ziemlich wunderbar eigentlich. Ich würde das lieber tun, als einen Dämon austreiben. Aber in seinen Namen geweissagt, sicherlich nicht im primären Sinn von der Bibel. Hier sind großartige Leistungen. Und wisst ihr was? Das ist, was manche heute nennen, das volle Evangelium. Ah, wunderbare Taten. Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Großartige Wunder. Oh, und die Leute hören zu. Fantastisch, was er tut. Hast du es gesehen? Es war sogar am Fernsehen. Was sagt Jesus? Ich habe euch niemals erkannt, ihr Übeltäter. Weicht von mir. Wisst ihr, es ist eine sehr gefährliche Sache, falsche Sicherheit. Zu meinen, dass du gläubig bist, weil du in einer dir unbekannten Sprache redest oder zu reden meinst. Zu meinen, dass du ein Kind Gottes bist, weil du Erfahrungen gemacht hast mit Dämonen. Zu meinen, dass du unterwegs zum Himmel bist, weil du irgendwie teilgenommen hast an irgendeiner Heilung oder irgendein Wunderwerk, Freunde, das ist äußerst gefährlich und Jesus Christus möchte uns warnen. Und ich möchte ein deutliches Wort in dieser Zeit und zu diesem Zeitgeist der Evangelikalen sagen. Jesus ist hier schwarz auf weiß, warnt uns. Das ist keine Grundlage für irgendeine Heilsgewissheit oder Sicherheit in Bezug auf unsere Errettung, diese Erfahrung. Er sagt, Leute, ihr kennt meinen Namen, Herr, Herr. Ihr habt Großartiges getan. Aber ich kenne euch nicht und ich habe euch niemals gekannt. Ihr habt den Willen meines Vaters nicht getan und ihr seid in meiner Übersetzung Übeltäter. Im Grundtext es steht Gesetzlose. Jim und Tammy Baker, Jimmy Swaggart mit seinem kinky Sex, die Hure hat gesagt, ich würde meine Tochter niemals in seiner Gegend lassen, denn wie er Sex pervertiert hat. Bruder hat gefragt heute Abend, wieso kann Jimmy Swaggart so schnell wieder predigen? Er sagt, ich kenne andere Christen, ich habe von anderen Predigern gehört, in anderen Kreisen, sie sind gefallen und man hat nie wieder von ihnen gehört. Wieso kann er wieder predigen? Weil offensichtlich, Freunde, in manchen Kreisen ist ein moralisches, rechtschaffenes Leben nicht das Wesentliche, sondern Wunderwerke oder Tricks oder Medien und wie gut du reden kannst. Und das ist das Zeichen unserer Zeit. Wir haben einen furchtbaren Orkan gehabt in Charlotte, North Carolina, wo Jimmy und Tammy früher ihr Hangout gehabt haben von PTL. Das ist PTLs Hauptquartier. Und es hat die Stadt beinahe zerstört. So Tammy Baker war da im Fernseher und sagt, dass Gott hat Charlotte heimgesucht, weil sie Jimmy ungerecht gerichtet haben. Diese freche, gottlose Frau. Und wisst ihr, heute, die haben immer noch eine sehr große Anhängerschaft. Könnt ihr das euch vorstellen? Betrug und Steuerhinterziehung und sexuelle Perversion in jede Himmelsrichtung. Und sie haben eine gute Anhängerschaft, immer noch. Leute schicken ihnen Geld. Und deswegen will ich sagen, laut, und mir macht es nichts aus, wer diese Kassette hört. Passt auf, wie ihr urteilt. Das ist ein ganzes Kapitel von dem besten Predigt in der ganzen Welt. Ein ganzes Kapitel ist diesem Thema gewidmet. Pass auf, wie du urteilst. Das sind falsche Propheten. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tun, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf einem Felsen baute. Zwei Häuser, zwei Fundamente. Das Fundament eines Lebens mit Bestand. In Kapitel 5 lasen wir, dass der Maßstab der Gerechtigkeit im Königreich ist. Was ist das? Das ist das Wort des Königs. Das ist das Gesetz des Landes. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Und wenn man töten, wird man dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, sechsmal verkündigt der König das Gesetz in seinem vollen Sinn. Denn das Wort des Königs ist der absolute Maßstab in seinem Königreich, Geschwister. Und der Gehorsam des Königs, der Gehorsam seines Wortes, Kapitel 7, ist das einzige Fundament von einem Leben mit Bestand. Der Unterschied zwischen diesen zwei Hausbauern ist nicht ihr Erkenntnis. Sie haben beide das Wort des Herrn gehört. Der Unterschied ist Gehorsam, ob sie das Wort angewandt haben oder nicht. Wenn man vergleicht die andere Version dieser Predigt, Kapitel 6 von Lukas Evangelium, gibt es hier einen geringfügigen Unterschied. Der große Abschnitt beginnt in Kapitel 5, eine Geschichte über Petrus. Petrus in seinem Boot, nicht sonderlich beeindruckt von der Predigt von Jesus, offensichtlich nicht überführt von seiner Sünde, bis der Herr sagt, okay, die Predigt ist vorbei, gehen wir fischen. Petrus sagt, gehen wir fischen? Wir haben die ganze Nacht gefischt und nicht gefangen. Nichts ist auf die Oberfläche gekommen. Und hier bei der Tageshitze werden es keine Fische sein. Aber auf deinem Wort will ich. Oh Freunde, das ist einer der wichtigsten Sätze, die dieser Apostel des Herrn je gesprochen hat. Auf deinem Wort, Herr, will ich. Und der Fachmann, gegen seinem besten Wissen, geht fischen, zum Mittag sozusagen, auf ein hoffnungsloses Abenteuer war. Wisst ihr was? Das ist das erste Mal, dass dieser Berufsfischer fischen gegangen ist, ohne dass er gemeint hat, dass er Fische fängt. Weißt du, normalerweise, wenn ich Fische gehe, ich nehme etwas mit mir, um die Fische nach Hause zu tragen, gell? Das vergesse ich nicht. Ich gehe fischen, weil ich Fischen fangen will. Aber Petrus, dieses Mal, er geht fischen, er denkt gar nicht dran, dass er Fische fängt. Warum geht er fischen? Auf Jesus' Wort, weil Jesus gesagt hat, du gehst fischen. Warum gehst du arbeiten? Um Geld zu verdienen? Hoffentlich nicht. Hoffentlich gehst du arbeiten, weil Gott will, dass du arbeiten gehst. Auf sein Wort gehst du arbeiten. Unter anderem, das ist, warum Gott dir einen Bauch gab. Du hast einen Bauch, auf dass du nicht herumfaulenst und nichts tust. Du hast einen Bauch, damit dein Hunger dich in die Arbeit schickt. Deswegen hat Gott dich so gemacht. Stell dir vor, was aus der Menschheit wäre, wenn wir keine Bäuche hätten. Ich meine nicht nur physiologisch, ich meine gesellschaftlich. Weißt du, wenn der Mensch einfach herum, weißt du, diese Faultiere von Südamerika, einmal haben sie eine beobachtet, sie haben eine Tasse Tee auf seinen Kopf getan und es war da 28 Stunden später. Faultiere, die Haustiere wurden, sind öfters verbrannt worden, weil sie zu nah zu einem Lichtbirne gekommen sind und sind gar nicht aufgewacht, bevor sie verbrannt waren. Und so wären Menschen ohne Bäuche. Weißt du, Gott schickt dir in die Arbeit. Warum gehst du in die Arbeit? Weil Gott will, dass du arbeitest. Und Petrus lernt etwas hier. Ich gehe arbeiten auf sein Wort. Auf dein Wort will ich. Und in der Prozess, fängt so viele Fische, dass seine Netze brechen. Oh, das Wort taucht wiederum auf in Lukas 6. Ein Mann baut ein Haus auf Sand. Und der Platzregen kommt und die Stürme kommen und die Winde kommen und sie stoßen gegen das Haus und der Bruch des Hauses, genau das gleiche griechische Wort, war groß. Die erste Geschichte in dem großen Abschnitt und die letzte Geschichte haben mit einem Zusammenbruch zu tun. Und du kannst wählen. Dein Leben könnte ein Gefäß sein von dem Segen Gottes. Auf seinem Wort lebst du. Und ich sage dir, dein Leben wird seinen Segen gar nicht halten können, denn Gott wird dich so reich segnen. Du kannst es gar nicht fassen. Oder dein Leben wird ein hoffnungsloser Zusammenbruch sein, wenn du nicht lebst nach diesem Prinzip. Du kannst wählen. Ein Leben mit Bestand. Es gibt zwei Häuser, zwei Fundamente von den Häusern. Willst du gehorchen das Wort des Königs? Ich bin gekommen, nicht um das Gesetz aufzuheben, sondern in seinem vollen Sinn zu erklären. Und wir haben in diesen Tagen gesehen, was für ein Leben Gott wirklich vorhat für uns. Unser religiöses Leben, unser Arbeitsleben, unser Leben angesichts seiner Prinzipien, wie wir beurteilen andere Menschen. Wenn du nicht bemerkt hast, ich hoffe, du hast bemerkt bis jetzt, alles passt irgendwie zusammen. Fragen werden erläutert von zwei Seiten. Gott gibt uns hier in dieser Predigt einen sehr ausgewogenen Blick von was es heißt, zu leben unter der Herrschaft des Königs. Willst du das tun? Welchen Weg willst du gehen? Es gibt einen breiten Weg. Es gibt einen engen, schmalen Weg. Welchen Weg willst du gehen? Wie wirst du beurteilen? Das ist die Frage, mit der dieser Text uns lässt. Sie verwunderten sich über seine Lehre, denn im Gegensatz zu den Schriftgelehrten redet er mit Vollmacht. Wieso? Freunde, er ist der König. Amen.